gut, wieder zurück zu sein, wieder zu sehen. Hab euch vermisst und freue mich, dass ich wieder dabei sein kann und von Gottes Wort weitergeben kann. Und wie ihr seht, wenn ihr sagt, warte mal, da bist du doch jetzt ein bisschen gesprungen. Ja, in Anbetracht dessen, dass Ostern schon langsam näher kommt, da springen wir ein wenig in unserer Serie in Matthäus. Ich werde auf ein paar von den anderen Sachen nochmal nach Ostern dann zurückkommen. Aber gerade diese Frage, wie kann aus Bösem Gutes werden, das fragen wir uns immer wieder. Gerade wenn persönliche Katastrophen, wenn Kriege über uns hereinbrechen. Wozu soll das alles denn gut sein? Und dabei hat Gott uns doch zugesagt, und viele von uns kennen Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wie soll das zum Guten mitwirken? Ja, wie soll das funktionieren? Und Gott beantwortet diese Frage nicht philosophisch, aber sehr persönlich. Und das wollen wir sehen in unserem Abschnitt in Matthäus 26. Und ich möchte mit den ersten 5 Versen anfangen. Lies sie vor, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne mitlesen. Matthäus 26, die Verse 1 bis 5. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Dann versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes in dem Hof des Hohenpriesters, der Kaiphas hieß, und ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie sagten aber: Nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entstehe. Wir wollen zuerst sehen die böse Absicht. Der Hohe Rat hatte schon längst beschlossen, dass sie Jesus umbringen wollten. Schon in Johannes 11, ab Vers 47 steht: Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Die Römer werden kommen und unsere Stadt und auch unsere Nation wegnehmen. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Ihnen ging es nur darum, einen Aufstand zu vermeiden und wollten es daher möglichst geheim halten. Sie hatten ihre machtpolitischen Interessen und schreckten vor nichts zurück, um diese durchzusetzen. Und gerade das wird der Religion ja oft vorgeworfen, dass es einfach Machtpolitik ist, Einfluss, Interesse. Aber Jesus beteiligt sich überhaupt nicht, sondern er legt einfach ihre geheimen Pläne offen. Menschen denken, sie kommen mit ihren geheimen Absichten ans Ziel, aber nur soweit Gott es auch erlaubt. Und so ist der Mensch für seine Pläne verantwortlich und dennoch erreicht Gott sein Ziel. Die Schriftgelehrten dachten, wir kommen an unser Ziel, wir können ihn umbringen, wir können ihn beseitigen und dann ist das Problem beseitigt. Und Gott lässt es zu einem gewissen Grade zu, aber nur, soweit es auch seinem Zweck dient. Und so fordert Jesus seine Jünger schon in Matthäus 10, 26 auf, sich nicht vor den Menschen zu fürchten, denn Gott wird alles aufdecken. So heißt es, Matthäus 10, 26, fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Und wenn wir manchmal denken, das ist so unfair, das ist so ungerecht, diese Sachen passieren, er sagt, fürchtet euch nicht. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, er weiß um die Umstände und er tut es zu seiner Zeit. Für uns sieht es manchmal so aus, als ob Menschen mit ihren bösen Absichten durchkommen, aber das Gericht steht noch aus und wir dürfen dem Herrn vertrauen. Und so ist es auch für uns hier aufgeschrieben, um zu sagen, Gott wusste, dass das passiert. Und Gott wusste, was sie sich gedacht haben. Gott wusste auch, wie sie das nutzen wollen, aber er weiß auch, was am Ende dabei rauskommt. Und so ist es für uns aufgeschrieben, um zu zeigen, Gott hat die Übersicht und Gott hat die Kontrolle. Ohne Gott gäbe es keine Hoffnung auf Gerechtigkeit. Manchmal hilft mir das, wenn wir einfach mal das Bild umdrehen. Leute benutzen ja häufig das Leiden und die Ungerechtigkeiten und die Kriege, um zu sagen, wo ist Gott? Aber wenn du es umdrehst und sagst, okay, nehmen wir mal an, es gäbe keinen Gott, dann gäbe es keine Hoffnung, dass sich das je ändert, dass diese Menschen je zur Rechenschaft gezogen werden. Aber mit Gott hat er gesagt, dass es Gerechtigkeit geben wird. Und es heißt in 2. Petrus 3, Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und wenn es nicht hier ist, dann spätestens in der Ewigkeit. Aber er lässt sie planen. Er lässt ihre böse Absicht zu einem gewissen Grade zu. Und auch die Umsetzung und die Ausführung. Also nicht nur die Absichten. Und wir kommen gleich noch dazu. Wir sehen, wie sich das hier aufbaut. Dann wird ein Ereignis ab Vers 6 bis Vers 13 eingeschoben, das nach Johannes schon 4 Tage vorher stattgefunden hat. Aber wir lesen das einmal und sehen, warum das hier jetzt eingefügt ist. Matthäus 25, Vers 6. Um Mitternacht aber, nee, das war Kapitel 26, Vers 6. Als aber Jesus in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Dies hätte teuer verkauft und erlöst den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Wir sehen hier die böse Unterstellung. Jesus war hier bei einem Simon zu Gast, der wird hier als der Aussätzige beschrieben, gemeint ist, der vorher Aussatz hatte, vermutlich von Jesus gereinigt und der ihn dann eingeladen hat. Und Jesus gab den Menschen wiederholt die Gelegenheit, ihre Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen für das, was Gott an ihnen getan hat, für die Gebetserhörung, für die Heilung, für die Rettung. Wir denken an einen Zachäus, wir denken an einen Matthäus, ja, und eben auch hier bei diesem Simon. Und nein, Gott hat nicht alle gesundheitlichen und sozialen Probleme behoben, aber er hat persönliche Veränderungen möglich gemacht. Ja, es gab noch Schwierigkeiten, ja, aber Simon wollte jetzt einfach bezeugen und sagen, schau mal, Gott hat mich verändert und ich möchte ihm danken und ich lade ihn und andere ein. Denn Gottes größte Wunder ist nicht, die Umstände zu verändern, sondern uns zu verändern. Ja, er kann und er tut wiederholt, dass er die Umstände ändert. Aber häufig verändert er Leben, verändert er einzelne Personen. Das ist, wie er vorgeht. Das ist seine Wirkungsweise. Ein Atheist provozierte einmal von der Menschenmenge und hat gesagt, ja, wer kann mir hier Gott zeigen? Wer kann mir zeigen, dass Gott hier irgendwie eingreift, dass er irgendwas tut? Und ein Mann kam gerade von der Gemeinde, war ein einfaches Mitglied einer Gemeinde und ist nach vorne gegangen und sagte, ich wusste nicht, dass hier diese Veranstaltung ist, ich hatte gar nicht vor zu reden, ich bin auch nicht so ein Redner per se, aber vielleicht können wir es so machen. Du als Atheist bringst mir all die Leute, die durch deine Lehre verändert worden sind. Und ich bringe dir eine ganze Reihe an Menschen, die vorher alkoholabhängig waren, die drogenabhängig waren, die hoffnungslos waren, die fertig waren und die jetzt eine neue Hoffnung, ein neues Leben haben, die Gott verändert hat. Ja? Und so wirkt Gott eben in dieser Veränderung. Und hier ist Simon da und er sagt, ich war vorher Aussätziger und Jesus hat mich verändert. Und bei diesem Mal lesen wir in Johannes 12, Vers 2, das ist die Parallelstelle dazu, da war noch jemand dort. ein gewisser Lazarus, der war vorher tot. Und Jesus, nach Johannes 11, hat ihn von den Toten auferweckt. Der sitzt auch dort als Zeugnis von Gottes verändernder Kraft. Und die Person, die hier kam mit dem Salböl, auch wieder nach Johannes, war seine Schwester Maria. Und sie kam zu ihm mit diesem teuren Alabasteröl oder Alabasterflasche mit Salböl drin, was ungefähr ein Jahresgehalt gekostet hat. Kannst ja mal mit deinem Gehalt hochrechnen. Ja, das war teuer gewesen. Sie hat viel ausgegeben. Aber statt sich mit ihr und mit Lazarus über Gottes Wirken zu freuen, kritisieren die Jünger die Gabe als was für eine Verschwendung. Es ist nicht schlecht, sich um die Armen zu kümmern. Jesus selbst hatte diese Anweisung dem Jüngling gegeben, hatte gesagt, ne, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Ja, das ist legitim und er sagte, die habt ihr alle Zeit bei euch, da gibt es immer wieder Möglichkeit dafür. Aber wir sollen uns schon um die Armen kümmern, aber wir sollen auch nicht kritisieren, wenn jemand dem Herrn ein Opfer bringt. Wenn jemand einfach aus Dankbarkeit für das, was Gott getan hat, dieses äußert. Und das ist, was hier Maria getan hat, aber die Jünger haben das eben kritisiert. Und Jesus sah das Motiv von Maria und kam zu einem ganz anderen Urteil. Für ihn, es war keine Verschwendung, sondern sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Er sieht, dass sie Gutes tun wollte und ihre Dankbarkeit und äußerte das auch entsprechend. Bei einer früheren Salbung, es war nicht die gleiche, die wird häufig parallel gesehen, in Lukas 7, Vers 47, da sagte Jesus, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Warum gibt jemand so viel? Weil diese Person sehr dankbar ist, weil sie weiß, was für sie getan worden ist. Ja, ich möchte es so ausdrücken. Wenn wir andere stark kritisieren, haben wir zu wenig verstanden, wie viel uns vergeben worden ist. Nun, Herr Sim, deswegen habe ich gesagt, es ist eine andere Situation, auch eine Salbung, auch mit kostbarem Öl, aber es war eine Sünderin gewesen, die als solche bekannt war. Und sie hat alles gegeben, weil sie Vergebung bekommen hat. Und hier Maria aus Dankbarkeit, dass ihr Bruder Lazarus von den Toten auferweckt war. Und er sagte, kritisiere das nicht. Ja, sie hat doch eine gute Absicht gehabt. Und sie gibt so viel, weil sie verstanden hat, wie viel Jesus für sie getan hat. Und wenn wir immer berechnen und sagen, bloß nicht zu viel, ja, man muss es ja mit Gottesdienst, mit Geben, mit Zeit investieren für den Herrn und für seinen Dienst. Man muss es damit ja nicht übertreiben. Vielleicht haben wir uns nicht ganz bewusst gemacht, wie viel er für uns getan hat. Die Jünger hier kritisierten das, weil sie wieder aus der Perspektive denken, was könnte man mit dem allem tun? Mit dem Geld, wenn wir es verkauft hätten. Und kritisieren das, ohne darauf zu schauen und zu sagen, warte mal, für sie war es auch ein Opfer. Sie hätte das ja auch für sich behalten können. Sie hätte es verkaufen können und für sich behalten können. Aber sie wollte das tun, weil sie so dankbar war, was Jesus für sie getan hat. Und dann erklären uns die folgenden Verse ein bisschen, was der eigentliche Hintergrund war. Diese Kritik stattgefunden hat, und zwar in den Versen 14 bis 16. Dann ging einer von den Zwölfen, Judas Iskariot mit Namen, zu den Hohenpriestern und sprach, was wollt ihr mir geben, und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberlinge fest, und von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überliefern. Wir sehen drittens die böse Gier. Hier war der Punkt, wo Judas endgültig entschied, Jesus zu überliefern. Es lief nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte, und nun wollte er das meiste für sich herausholen. Und wenn wir wieder die Parallelstelle in Johannes 12 sehen, in Vers 6, dann wird deutlich, dass Judas derjenige war, der diese Kritik von den Jüngern, ach, das ist doch so eine Verschwendung, dass er die angestachelt hatte. Und auch die Begründung, ich habe es hier für uns an der Leinwand, Johannes 12, Vers 6. Er, das ist Judas, sagte dies aber nicht, weil er sich für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was hineingelegt wurde. Er sagt, was für eine Gelegenheit wäre das gewesen, und jetzt ist es weg. Jetzt können wir es nicht mehr nutzen. Ja? Und hatte dann eingeschoben, man hätte das ja für die Armen geben können. Ja? Und nicht gesagt, ich hätte mir was in die Tasche wirtschaften können. Ja? Aber den anderen Jüngern hat er natürlich nur von dem Geben gesprochen und die haben das dann aufgegriffen, aber es kam von seiner Initiative. Ihm ging es die ganze Zeit nur ums Geld. Und darum war er auch bereit, Jesus für Geld zu verraten. Und das, was er hier bekam, diese 30 Silberlinge, das ist nichts im Vergleich. In 2. Mose gab es eine Regel, dass das so viel war, wie jemand für einen Sklaven geben musste, der von einem Vieh getötet wurde. Also für einen toten Sklaven, das wäre die von Gott vorgegebene Menge gewesen. Aber es kommt noch an einer anderen Stelle vor, nämlich in Sacharja 11, Vers 12. Da hat der Herr das vorausgesagt und er sagte: Und ich, Gott sprechend, sagte zu ihnen, wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, dann lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberstücke. Nehemia 11 war präzise diese Summe vorausgesagt. Und hier diejenigen, die Jesus ablehnen, nehmen genau die Summe, wo Gott sagt, was gebt ihr für mich? Wer ist mich? Gott. Wer ist Jesus? Gott. Und sie erfüllen präzise dieses: Ihr werdet mich verkaufen für 30 Silberstücke. Wieder die Menschen werden von ihren Begierden getrieben und Gott erfüllt exakt, was er vorhergesagt und versprochen hat. So ist Gott nicht schuldig an dem Unrecht. Aber er ist geduldig, damit die Ungerechten umkehren können. Er hat Judas nicht dazu gezwungen. Aber er lässt es so lange zu, damit eben diese Möglichkeit ist, dass sie das noch einsehen können, damit sie umkehren können. Und so heißt es dann auch in 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Warum lässt Gott so lange so viel Leiden zu? Deswegen. Weil er nicht will, dass irgendwer verloren geht. Dass selbst die Menschen, die noch Unrecht tun oder die einfach bisher für die Welt gelebt haben, sich gedacht haben, ich habe noch lange Zeit, ich habe noch ein langes Leben, was kümmere ich mich um, was danach kommt? Dass sie ins Nachdenken kommen und umkehren können zum Herrn. Und Jesus hatte Judas das gleiche Angebot wie allen anderen gemacht. Aber Judas diente einem anderen Herrn. Erinnerst du dich, wie Jesus schon in der Bergpredigt gesagt hat, du kannst nicht zwei Herren dienen? Du kannst verschiedene Sachen machen, aber du kannst nicht zwei Herren dienen. Und er sagte, du kannst nicht Gott dienen und Mammon. Mammon war einfach ein Ausdruck fürs Geld. Judas hat sich für einen anderen Herrn entschieden. Nicht nur, er hat die Kasse verwaltet, nicht nur, er war arbeiten gegangen. Das wäre okay gewesen, das wäre nicht der Herr gewesen. Aber für ihn war das Geld der Herr, das war das Bestimmende in seinem Leben. Und das hat dann dazu geführt, dass er diese Gier hatte, dass ihm das wichtiger war, und dass er sogar bereit war, den Herrn zu verraten. Wir können andere täuschen, aber Jesus kennt unser Herz. Judas hat sich so verstellt, von den anderen Jüngern, das hat keiner mitbekommen. Die haben sogar seine Kritik mit aufgenommen, für sich in Anspruch genommen. Aber Jesus wusste, was in seinem Herzen war. Und so nennt er ihn in Johannes 17, Vers 12, den Sohn des Verderbens. Und er sagte, ungefähr auch zu dieser Zeit, als er dann mit den Jüngern zusammen war, dass er nicht rein war. Das lesen wir in Johannes 13, Vers 10. wo er sagt, ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Ja, zu sagen, Judas, ich weiß, was in deinem Herzen ist. Und ich möchte, dass du noch umkehrst. Aber ich warne in diesem Sinne auch. Und so wie Judas ist die Gefahr, dass man einfach alles mitmacht. Er hat geheilt, er hat Jesu Lehre gehört, er war ständig im Gottesdienst sozusagen, hat all dieses mitbekommen, hat die Heilung, die Wunder, die Gebetserhörung erlebt. Aber das hilft alles nicht, wenn wir nicht von Neuem geboren sind. Ja? Judas war in dem Sinne nicht abgefallen, er war nie dabei gewesen. Er wird genannt Sohn des Verderbens und er sagte, du warst nie rein. Du hattest nie diese Reinigung, nie diese Vergebung bekommen. Erinnern uns jetzt nochmal eine Zusammenfassung bis hierher. Die Schriftgelehrten planen, wie können wir Jesus festnehmen, wie können wir ihn verurteilen. Judas trägt seinen Teil dazu bei, indem er erst die anderen anstachelt, diese Spende zu kritisieren, dieses Ausgießen des Öls auf Jesus, und geht dann hin und beteiligt sich, geht zu den Hohenpriestern, um Jesus zu verraten. Wie wird aus diesem Bosheit, wie wird aus dem jetzt etwas Gutes? Lass uns weiterlesen. Verse 17 bis 25. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wo willst du, dass wir dir das Passahmahl zu essen bereiten? Er aber sprach, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm. Der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passah mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte und bereiteten das Passah. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt. Und jeder von ihnen fing an, zu ihm zu sagen, ich bin es doch nicht, Herr. Er beantwortete und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. Wir sehen viertens die Warnung vor der Bosheit. Jesus kündigt hier an, dass einer der Jünger ihn überliefern wird. Er hatte vorher, schon mehrfach, aber konkret auch in Vers 2 angekündigt, dass er überliefert wird, aber nicht, wer das ist. Und jetzt sagt er, als die Jünger zusammen sind, sagt er, einer von euch wird dieses sein. Und sie sind, haben es gelesen, sind sehr betrübt und wollen sich vergewissern, bin ich es? Aber offensichtlich drückte Jesus sich dann so vorsichtig aus, dass keiner der anderen Jüngern die Andeutung versteht, dass es Judas ist. Sie haben es nachher verstanden, deswegen steht es hier aufgeschrieben. Ja, aber zu dem Zeitpunkt haben sie es nicht verstanden. Wird sogar explizit gesagt in Johannes 13, Vers 28, wo es heißt, keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm das sagte. Ja, da geht es um das, geh hinaus und tu, was du zu tun hast. Ja, und sie sagen, keine Ahnung, vermutlich sollte er noch den Armen Geld geben oder noch was einkaufen. Sie haben das zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Warum macht Jesus das? Er wollte auch Judas noch ein letztes Mal vor den Konsequenzen warnen. Er macht es ausdrücklich, Vers 24, wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre ihm gut, wäre er nicht geboren. Jesus stellt Sünder und hier Judas nicht bloß, aber er appelliert an ihr Gewissen. Die anderen hatten keine Ahnung, von wem hier die Rede war. Einer von euch, bin ich es? Bin ich es? Bin ich es? Aber der Judas, der ja schon bei den hohen Priestern gewesen war, versetzt sich in seine Lage. Jesus weiß und er weiß, dass er es ist. Ja? Und Jesus gebraucht dieses, um ihn zu überführen. Gleichzeitig zeigt Jesus damit, der Mensch hat die Verantwortung für seine Taten und der Herr behält die Kontrolle über das Ergebnis. Er sagte, es wird passieren, einer von euch wird mich überliefern, aber wehe dem Menschen, durch den das geschieht. Es muss geschehen. Gott hat dieses mit eingeplant, aber jeder ist verantwortlich, der das macht. Judas wurde nicht dazu gezwungen, das zu machen. Es war seine Herzensentscheidung und deswegen ist er auch für die Konsequenzen und für die Strafe verantwortlich. Und wichtig ist auch hier, Jesus nennt Böses nicht gut, aber er gebraucht Böses zum Guten. Er sagt nicht, was Judas hier tut, was die hohen Priester hier planen, ist gut. Es ist böse, Böses bleibt böse. Und dennoch gebraucht Gott es, um sein Ziel zu erreichen, um Vergebung möglich zu machen. Und das ist, wie wir Böses überwinden können. In Römer 12, Vers 21, habe es nicht an der Leinwand, dort heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und Jesus zeigt uns hier einen Weg. Er lässt sich nicht von dem Bösen überwinden. Er macht nicht mit. Er sagt, ja, wenn ihr versucht, hier geheim und mich zu verraten, dann mache ich das auch mit euch. Dann rufe ich die Engel herbei und werde euch richten. Nein, er überwindet das Böse mit dem Guten. Selbst im Angesicht dessen, wo er weiß, er wird mich überliefern, er wird mich verraten. Und aufgrund dessen werde ich gefangen genommen, werde ich geschlagen, werde ich gekreuzigt. Wenn du wissend dieser Person, die das zu dir tut, gegenüberstehen würdest, wie würdest du reagieren? Und Jesus guckt ihm in die Augen und sagt, einer von euch wird mich verraten. Und es muss geschehen, aber wehe dem. Tu es lieber nicht. Nicht, weil er ihn nicht ausstehen kann, sondern weil er sagt, ich will dir die Konsequenzen ersparen. Lässt du dich warnen? Leider tut Judas das nicht, sondern ich lese vorhin in Johannes 13, Vers 31, genau am Ende dieser Zeit, heißt es, als er hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Er ist einfach rausgegangen. Statt zu sagen, es war falsch von mir. Gott, vergib mir. Ich werde es nicht tun. Sagt er, nee, ich habe mich entschieden. Was machen wir, wenn wir überführt werden? Wenn Gott uns anspricht mit einer Situation, in der Predigt, in der Bibellese, egal wo, gehen wir einfach raus, wie Judas? Oder sagen wir, Herr, du willst, dass sich hier was ändert? Und hey, vergib mir, du hast recht, in der Situation habe ich gesündigt. Vielleicht nicht, ich bin nicht errettet, aber das habe ich falsch gehandhabt. Bitte vergib mir, verändere du mich. Wenn Gott das aufzeigt, dann ist das nicht, weil er uns hasst, sondern weil er uns liebt und weil er eine Umkehr möchte, weil er uns bewahren möchte. Aber wenn wir es ablehnen, dann ist der Herr auch gerecht in seinem Gericht und gnädig in seiner Zurechtweisung. Wenn er dich überführt, dann ist es in seiner Gnade. Aber wenn wir es ablehnen, ist er gerecht in seinem Gericht oder in seiner Züchtigung, wenn du ein Kind Gottes bist. Nur Jesus lässt sich nicht von dem Bösen überwinden, sondern er hält an dieser Hoffnung fest. Und in den folgenden Versen beim Passa entdecken wir, wie das möglich ist. Verse 26 bis 30. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihn den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus führt, was wir als das Abendmahl oder das Brotbrechen kennen, führt er ein. Und uns sind diese Worte so vertraut. Und wir werden nächste Woche wieder Abendmahl feiern. Aber für die Jünger zu dem Zeitpunkt war das ein Schock. Das Passa, das von Gott als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten gegeben worden war, wurde von Jesus uminterpretiert. Die Jünger kannten das seit Generationen, genauer gesagt seit 1400 Jahren hatten sie das Passa gefeiert. Und immer im Gedenken, Gott hat uns aus Ägypten befreit. Und Jesus nimmt jetzt hier das Brot und sagt nicht, dies erinnert uns, dass Gott uns Manna gegeben hat und dass er uns aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat, sondern er sagt, dies ist mein Leib. Es geht nicht mehr um den Auszug aus Ägypten, es geht um das, was ich für euch tue. Jesus machte aus der nationalen Erinnerung an die Befreiung eine persönliche Erinnerung an die Erlösung. Aus dem zu gedenken, was Gott an Ägypten, an Israel aus Ägypten herausgetan hat, sagt er, nee, von jetzt an steht dieses für was anderes. Es steht für mein Leib, den ich für euch gebe. Es steht für mein Blut, das ich für euch vergieße. Aus dem Blut eines Lammes zur Bewahrung vor dem Tod wird das Blut des Lammes Gottes zur Vergebung der Sünden. Und das ist genau, was er hier sagt. Dies ist, Vers 28, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Hier ist in dieses Sinn, es wird Böses geplant. Der Hohe Rat will mich umbringen. Und einer von euch wird ihnen dabei helfen. Und ich weiß es und ich lasse es zu, weil nur so wird mein Blut zur Vergebung der Sünden vergossen. Und so ist, wie aus dem Bösen Gutes wird. Das Leiden wird dadurch nicht aufgehoben. Das Leiden wurde für Jesus nicht aufgehoben. Aber das Leiden, das er litt, führt zu unserem Heil. Und so hat er aus dem, was böse war und böse bleibt und vor Gott gerichtet werden wird, gebraucht er zum Guten, dass du und ich Vergebung unserer Sünden haben können. Und das müssen wir auch verstehen in dem Leiden der heutigen Zeit. Es ist nicht, wenn wir sagen, oh, alle Dinge wirken zum Guten mit, dass das nicht bedeutet, alle Leute werden wieder gesund. Oder kein Gläubiger wird von der Katastrophe erwischt. Das passiert ja. Aber Gott gebraucht es zum einen zu sagen, wenn es Kinder Gottes sind, dann mit ihrem Tod sind sie an einem weit besseren Platz, nämlich beim Herrn. Und für die, die den Herrn noch nicht kennen, ist es eine Erinnerung, eine Ermahnung, eine Warnung, wie bei Judas. Ändere deinen Weg, solange du noch Zeit hast. Weil du willst nicht in die Ewigkeit treten, ohne Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu Christi zu haben. Er lässt das Böse zu einem gewissen Ausmaß zu, aber er macht es dadurch gut. Nicht, dass das Böse gut wird, aber dass er das Böse gebraucht, um uns zum Guten hinzuführen, dass wir erkennen, ja, der Mensch ist böse, aber Gott liebt uns so sehr, dass er bereit ist, das Böse auf sich zu nehmen und zwar nicht nur das Böse zu leiden, sondern deine und meine Schuld auf sich zu nehmen, am Kreuz für deine und meine Vergehen zu sterben, damit wir Vergebung der Sünden haben können. An dem Kreuz starb er für alle Sünden, inklusive dem Verrat von Judas, inklusive der Gefangennahme und dem ganzen falschen Gerichter von dem Hohen Rat, inklusive der Römer, die ihn gekreuzigt haben. Er sah sie und selbst am Kreuz, als diese Personen dabei waren, außer Judas, schaute auf sie in all dem Leiden und sagt: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Gottes Liebe und das ist, wie das Böse überwunden wird. Du überwindest das Böse nie, indem du dich anstecken lässt, indem du Gleiches mit Gleichem vergilst. Du überwindest das Böse nie, indem du Hass in deinem Herzen aufnimmst und sagst: Ich wünschte, ich könnte bestrafen. Sondern da wächst nur eine Wurzel der Bitterkeit, durch die viele verseucht werden. Aber du überwindest es auf die Art wie Jesus Christus, der sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Schuld auf sich nahm, der sich von Gott hat strafen lassen, damit wir Vergebung haben können. Jesus gebrauchte das Böse, den Verrat und die Kreuzigung, um uns einen Zugang zum Reich Gottes zu ermöglichen. So wendet er das Böse zum Guten. Wie sieht es bei dir aus? Hast du diese Vergebung? Wenn nicht, ich flehe dich an. Geh nicht wie ein Judas einfach raus. Es wird zu deinem Gericht beitragen und du wirst ohne Entschuldigung sein. Wenn du die Vergebung in Christus hast, dann lass uns das immer wieder vor Augen führen. Ja, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Sünde, es gibt Leid, es gibt Schmerzen auf dieser Welt. Aber es ist nicht alles. Und ich nehme es nicht in meine Hand, sondern ich übergebe es dem, der gerecht richtet. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Er wird dafür sorgen. Wir überlassen ihm das. Und wir versuchen, Christus zu folgen. Ja, das bedeutet manchmal Leiden für uns. Aber es bedeutet auch Leben für uns und für alle, die es annehmen. Was möchte Christus an dir, an mir verändern? Dass es nicht einfach nur ist, wir haben da gesessen, wir haben es gehört und wir sind hinausgegangen. Was wir sagen, wo ist die Alabasterflasche? Wie kann ich meinem Herrn danken für das Opfer, das er wissentlich, welche Schmerzen das sind, auf sich genommen hat, weil er weiß, das ist der einzige Weg, dass du und ich bei ihm im Reich in Ewigkeit sein werden. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir können nie komplett verstehen, was du in der Zeit auf dich genommen hast. Das klingt so unmenschlich für uns. Und es ist es. Aber es ist göttlich. Es ist die Liebe Gottes, die dich dazu trieb, der Sünde, dem Verrat, der Ablehnung, der Missachtung aller Warnung ins Auge zu schauen, zu sagen: Ich gebe mein Leben, damit jeder, der meine Vergebung annimmt, ewiges Leben hat. Herr, ich bete, dass keiner, der das zu irgendeiner Zeit hört, dass er diese Liebe ablehnt. Und ich bete für uns, dass wir uns an diese Liebe erinnern, wenn wir leiden, wenn uns Unrecht angetan wird, dass wir auf den schauen, der für uns gestorben ist, damit wir Vergebung der Sünden haben. In Jesu Namen.